Und wenn ich einmal drüber geschlafen habe, sieht die Welt meistens schon viel besser aus. Mhm. So, dann weiß ich, okay, wenn ich mich tierisch aufrege, egal was, ich lege mich hin und schlafe. Ob das ein Mittagsschlaf ist oder nachts, ist mir wurscht. Und danach sehe ich dann viel klarer. Das ist so für mich meine Gewinnerstrategie.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Judith Peters. Judith gehört zu den ersten Bloggerinnen in Deutschland. Bereits im Jahr 2005 und im Rahmen ihrer Diplomarbeit begann sie, Texte zu schreiben und ins Internet zu stellen. Als Werbetexterin wagte sie dann 2009 den Schritt in die Selbstständigkeit und machte sich schnell in Stuttgart und darüber hinaus einen Namen. Im Jahr 2017 und als Mutter von 3 kleinen Kindern musste sie feststellen, dass der klassische Job als Solo-Selbstständige nicht mehr zu ihrem Familienleben passt. Und sie fasste sich erneut ein Herz und startete ihre Karriere als Online-Unternehmerin. Heute, circa 3 Jahre später, hat sie es nicht nur geschafft, komplett von ihrem Online-Business leben zu können, sondern hat auch noch ihren Mann bei sich im Familienunternehmen eingestellt. Im Podcast spreche ich mit Judith über ihre Passion zum Schreiben, ihre Anfänge als selbstständige Werbetexterin und ihren Weg zur erfolgreichen Online-Unternehmerin. Außerdem verrät sie mir spannende Details über den finanziellen Erfolg ihres Unternehmens und spricht über ihre Pläne für die Zukunft. Judith ist eine wahre Powerfrau und hat mich besonders fasziniert, weil sie es geschafft hat, nicht nur im Geschäftlichen Gas zu geben, sondern auch gleichzeitig noch ihre Familie im Fokus zu behalten und auch Zeit für diese zu finden. Und jetzt viel Spaß mit Judith Peters. Hi Judith, schön, dass du heute hier bei mir zu Gast bist.
Hallo Johannes, so cool, dass ich hier sein darf.
Ja du, also ich kann mich wirklich noch daran erinnern wie heute, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, ne? So über die Startup und die Stuttgarter Digitalszene und so weiter und so fort. Aber an einen Moment kann ich mich tatsächlich noch erinnern, als wäre es heute. Da haben wir uns getroffen. Damals war ich gerade an der Hochschule der Medien mit tätig. Es musste Anfang 2019 gewesen sein, glaube ich.
Okay, dann. Schon so lange her. Wow, okay. Ja. Ich glaube, es war rund um meinen Geburtstag. Es war irgendwie im Januar, Es war kalt, Schneematsch und so.
Ja, so. Und das war also dann, um dem vorzugreifen, dein 38. Geburtstag.
2019 war es dann mein 39. Aber hey, fast.
Ehrlich?
Ja.
Bist du nicht dieses Jahr gerade 40 geworden?
Nee, ich bin 41, Jahrgang 80.
Oh, ich dachte, du hast deinen 40. gefeiert.
Nee.
Dann habe ich das falsch gelesen in deiner E-Mail. Das ist nämlich, wir sind ja schon hier irgendwie mittendrin. Die Judith, die feiert nämlich per Zoom mit ihrer ganzen Online-Gemeinde hier vor.
Genau.
Ne? Geburtstage. Ne? Ist geil. Pass auf. Also, dann bist du dann 39 geworden. So, und wir haben uns getroffen. Du hast mir so ein bisschen erzählt, was du machst. Und ich habe erzählt, was ich mache. Und damals hast du mir ziemlich schüchtern so erzählt. Also, so kamst du zumindest rüber. Ich weiß nicht, ob es so war. Dass du jetzt halt mal ein bisschen ernster machst mit diesem Online-Business. So, und ich so, ja, cool, geil, will ich eigentlich auch, finde ich eine geile Nummer. Und jetzt fast forward, 2 Jahre nach vorne. Ich habe viele Dinge gemacht, Online-Business ein bisschen weniger. Du hast dich voll auf dein Online-Business konzentriert.
Genau.
Und jetzt hast du wirklich mit deiner Online-Akademie, ein wirklich super, super tolles Business aufgebaut. Du hilfst Menschen, irgendwie ein Claim zu finden. Du hilfst Menschen, ins Schreiben zu kommen, ins Machen zu kommen und damit dann irgendwie auch im Business durchzustarten. Hast eine richtig tolle Community aufgebaut. Ja. Bist auf Social Media völlig ungenannt aktiv und hast da, ja, machst tolle Dinge, hast eine gute Art und hast dir wirklich, wirklich eine coole Community aufgebaut. Und das als Mutter von 3 Kindern.
Genau.
So, die man auch noch so nebenher hat. Ja,
und daheim nebenher sind. Ist gut. Ja. Vor allem so während Corona nebenher, mal kurz drei Kinder.
Ja, genau so. Also Judith, ich bin, wie sagt der Engländer, highly impressed. Und deshalb ist es höchste Zeit, dass wir beide uns jetzt heute mal ausgiebig unterhalten und rausfinden, wie bist denn du dahin gekommen? Wie geht es überhaupt, ja, dass man in zwei Jahren sowas aufzieht als Mami von drei? Und ja, erzähl uns doch aber erstmal am Anfang so ganz genau, was machst du denn jetzt gerade? Was kann deine Online-Akademie? An wen richtest du dich? Ja, mach mal einen kleinen Pitch.
Mach einen kleinen Pitch. Okay, also zum Ersten, die Online-Akademie habe ich eingestampft.
Oh, das ist ja schon nicht mehr auf dem neuesten Stand. Keine Online-Akademie mehr.
Nee, keine Online-Akademie mehr.
Wow.
Es war zwar ein super Ding, aber es war nicht... Also es gab so viel zu verbessern, dass ich das so stark verbessert habe, dass sogar der Name verändert werden musste.
Aha.
Das heißt jetzt The Content Society und es ist ein einjahres Blogprogramm, bei dem wir das Ziel haben, jede Woche einen Blogartikel zu schreiben. Und ganz nebenbei, also das ist das, was ich denen verkaufe, aber ganz nebenbei bauen viele dann auch noch ihre ganze Webseite um, entwickeln noch eine Positionierung, bauen noch ihr Online-Business auf, machen dies und das und jenes, was alles noch so drumherum ist, rund um das Bloggen. Denn das Bloggen ist ja nicht einfach nur, wir bloggen, weil wir bloggen wollen und weil es irgendwie so geil ist, sondern wir bloggen natürlich, weil wir mehr Kunden haben wollen oder weil wir, das ist meine Motivation, weil wir mehr Wirkung entfalten möchten in der Welt. Und dass dann da Kunden kommen und Umsatz kommt, das ist ein positiver Nebeneffekt für mich. So sehe ich das. Also mein Ding, was mich antreibt, war noch nie die Kohle.
Okay.
Und jetzt gehe ich damit so richtig raus und sage, hey, komm, wir bloggen, weil wir einfach die Welt verändern wollen, Blogartikel für Blogartikel. Und das mache ich mit den Frauen. Also es sind im Moment alles Frauen in meinem Kurs, aber ich bin wild entschlossen, das zu ändern und auch Männer zu haben. Und ich möchte einfach eine unglaubliche Wirkung entfalten in dieser Welt, weil ich einfach der Meinung bin, dass viel zu viele Leute viel zu viel Angst haben. Ich nenne das ja Content-Angst, also Angst haben, so als Experte sich dahin zu stellen und zu sagen, ich bin jetzt die Expertin und ich weiß sehr viel zum Thema XY. Und auch wenn sie vielleicht nicht alles dazu wissen, genauso wie ich, ich kann jetzt nicht technischen Blog aufsetzen von null auf. Mhm. Und trotzdem bin ich ein Powerblogger. Mhm. Und trotzdem, in Anführungszeichen, nehme ich mir die Freiheit heraus oder erdreiste ich mich, den Leuten das Bloggen beizubringen. Auch wenn ich nicht alles da weiß. Mhm. Also ich muss ja nicht das Thema erschöpfen wissen. So, und das bringe ich denen bei. Zu sich zu stehen, zu der eigenen Expertise, alles in Frage zu stellen, was man vielleicht auch bisher gemacht hat, so die Webseite und alles, wo man vielleicht viel Geld investiert hat und einfach quasi das ganze Ding geil aufzubauen von vorne und dieses Content-Imperium aufzubauen. So, das ist, was ich mit den Leuten mache.
The Content Society. Ein Jahr lang, eine Woche, jede Woche einen Blogartikel schreiben.
Genau, und wir haben so einen Redaktionsplan.
Boom. Und so fangt ihr dann an. Ihr macht erstmal einen Redaktionsplan, ist der Anfang und dann weiß ich, was ich zu tun habe.
Ja, wir fangen gleich mit dem ersten Blogartikel an, genau.
Direkt
schreiben. Der erste Blogartikel, das war am 4. Januar haben wir angefangen, das war ein Montag. Und am Montag gehe ich immer live mit der Gruppe, mit der ersten Aufgabe. Und die allererste Aufgabe war, ich muss jetzt mal in mein The Content Society Redaktionsplan gehen. die erste Aufgabe war, was ist mein Wort bzw. Motto des Jahres? Oh. So, und dann... Man muss ja nicht viel nachdenken, da muss man ja nicht recherchieren. So, oh, was heißt Motto? Muss man ja nicht, sondern was ist mein Motto des Jahres? Und mein persönliches Motto des Jahres ist, it's Showtime. Und deswegen ist es natürlich super, wenn wir dann hier so ein Interview haben, weil für mich steht das dafür. Also dieses, ich will mehr gesehen werden, ich will auf eine Bühne, ich will einfach mehr wirken und mehr von anderen überhaupt erstmal gefunden werden und gesehen werden. Und das ist halt einfach, ja, das ist das, was mich antreibt.
Yes. Das hört sich sehr geil an. Ich bin happy, dass wir jetzt hier im Lebensunternehmer-Podcast da so ein bisschen dazu beitragen können. Das ist großartig. Okay, dann lass uns da nochmal ein bisschen genauer rangehen. Was ist so die Kernzielgruppe von der Content Society?
Also ich spreche diejenigen an, die quasi sich als Coach, Berater oder Expertin sehen oder sich gerne als Expertin oder Experte sehen würden, die sich zur Go-To-Person für ihr Thema entwickeln möchten. Das sind so die Leute, die ich anspreche. Also ich möchte zum Beispiel keine Leute, die einen Affiliate-Blog haben oder keine Leute, die jetzt irgendwie, Produkte verkaufen, also physische Produkte, sondern es richtet sich wirklich an Leute, die ihr Wissen verkaufen und die schon sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun, aber einfach merken, okay, irgendwie meine Sichtbarkeit oder keine Ahnung, ist alles so anstrengend, alles so schwierig, ich muss den Kunden hinterherlaufen. Dann versuchen die, mich noch im Preis zu drücken. Und das sind so die Leute, die eben durch den Blog extrem profitieren können. Und diese Leute spreche ich an.
Mhm. Cool. Was muss man investieren für ein Jahr mit dir?
Beim ersten Launch haben die Leute investiert 1.980 Euro oder anders gesagt 1980, mein Geburtsjahr.
Sehr gut, also Preiserhöhung ist ausgeschlossen.
Okay, also zumindest
nach dem Schema. Ja. Okay, genau. Vielleicht musst du dann irgendwie so dein Alter als Variable dann noch mit reinrechnen. Dann
ja, oder ich mache den Kurs einfach kürzer.
Ja, oder einfach kürzer, genau. Ja. Okay, cool. Das ist eine Nummer. Also da bin ich ja hier schon mal geupdatet. Ja, keine Online-Academy, obwohl die ja auch nicht unerfolgreich war.
Nee, die war super.
Sondern Content-Kurs. Okay. Da interessiert mich nachher auf jeden Fall noch, und das werde ich nicht vergessen, nochmal die Frage, warum du den Wechsel auf jeden Fall genau gemacht hast. Aber nimm uns doch mal nochmal ein bisschen mit mehr so an den Anfang. Ja, vielleicht so ein bisschen auch deiner beruflichen Laufbahn. Ich meine, du warst immer schon eine Texterin, eine sehr gute Texterin, eine sehr kreative Texterin. Hast es auch in dem Bereich auch schon für Agenturen gearbeitet, aber auch als eine Selbstständige. Ja, sag mal, wie bist du überhaupt zu diesem Schreiben gekommen? Warum ist es deine Passion? Hast du immer schon geschrieben? Hast du das studiert? Wie ging der Weg?
Das ist so eine krasse Geschichte, wenn ich das jetzt zurückblickend sehe, weil nichts in meinem Leben hat darauf jemals hingedeutet, dass ich Texterin werden würde. Also schon gar nicht in der deutschen Sprache, weil wir kommen aus Rumänien, meine Muttersprache ist Ungarisch. So, dann Deutsch war meine dritte Sprache, die ich gelernt habe. Und da war ich schon 6 oder 7 Jahre alt. Und ich war dann in der Schule extrem schlecht in Deutsch und Mathe. Mhm. Und es war leider eine fatale Kombination, weil in der Schule hieß es immer, ja, jeder hat sein Talent, jeder ist entweder gut in Mathe oder in Deutsch, manche sind in beidem gut und ich war halt in beidem schlecht. Und ja, das war, also zumindest hatte ich schlechte Noten. Also ich war nicht wirklich schlecht, aber schlechte Noten, also hattest du mein Selbstbild.
Man hat dir gesagt, so, dass du schlecht bist.
Genau, man hat mir gesagt, ich habe schlecht zu sein in Mathe und in Deutsch. Ja. Und das habe ich dann natürlich so mir so auch selbst geglaubt, ne? diesen Mindfuck. Und dann habe ich nach der Schule erstmal irgendwas studiert, ohne Mathe und ohne Deutsch. Was bleibt übrig? Irgendwas mit Medien. So. Also ich habe Medienmanagement erstmal studiert. Oder nee, erstmal irgendwas mit Medien. Erstmal Grafikdesign. Genau, so rum. Erstmal Grafikdesign habe ich studiert. Nach 4 Semestern habe ich dann aber irgendwie beschlossen, ist es nicht so das Wahre für mich. Also es war mir einfach zu kleinteilig und dann Reinzeichnungen und so. Ich bin schier durchgedreht. Und in einer Vorlesung hat aber ein Professor oder ein Dozent hat mal irgendwas Interessantes gesagt. Also nee, anders muss ich anfangen. Ich hatte einen Lehrer, einen Dozenten bei Grafikdesign an der Lazi Akademie in Esslingen war das. Mhm. Und das war der, wie hieß der, Jürgen Bülow. Das war der Neffe von Vico von Bülow.
Ah, okay.
Also von L'Oreal. Ja. Und der hat ja so, der war ja Regisseur und hat ganz viele so Drehbücher geschrieben und so und hat dann dort das Fach Deutsch unterrichtet. Und er hat gesagt, Judith, du hast Talent fürs Schreiben. Und ich so, boah, nee, meint der mich? Keine Ahnung. Ich so, hallo, hinter mir, noch eine Judith. War völlig irritiert, dass jemand sagt, ich habe Talent fürs Schreiben.
Ja, weil in der Schule haben sie dir immer gesagt, du bist schlecht.
Genau, genau. Und das hat dann erstmal so irgendwie was ins Wanken gebracht. So, ja, ich meine, das ist mal so 13 Jahre Schule, gerade mit Ach und Krach geschafft, so mit Mathe und mit Deutsch. Ja. Wie kann jetzt jemand behaupten, ich sei gut in Deutsch? So ein Skandal. Dann habe ich dem aber tatsächlich so geglaubt. Und dann hat noch irgendwann, so ein paar Wochen später, ein anderer Dozent irgendwas vorgelesen aus der W&V. Und es war von irgendeinem Türsteher, der Werbetexter geworden ist und alles nur wegen der Texterschmiede. Und ich so, es gibt so was Neues wie das Internet. Ich gebe da mal die Texterschmiede ein und such die mal. Das war irgendwie 2001 oder so. Mhm. Und da habe ich die Texterschmiede gefunden und habe mich einfach beworben. Und zu meiner Überraschung wurde ich genommen.
Also du hast gerade studiert, Grafikdesign?
Genau, das habe ich abgebrochen. Ja,
das hast du dann abgebrochen und dann hast du von dieser Texterschmiede gehört?
Genau.
Und
genau.
Okay.
Dann bin ich abgedüst nach Hamburg und habe mir dann irgendwie da ein WG-Zimmer gesucht und so. Es war voll die wilde Zeit. Und da habe ich dann festgestellt, hey, ich kann voll gut texten. Krasse Sache. So, und dann, als ich damit fertig war, das geht ja nur so, ging so, ich weiß gar nicht, 8 oder 9 oder was weiß ich, nur ein paar Monate ging das. Aber es war voll hardcore, also echt eine gute Ausbildung. Und als ich damit fertig war, hatten meine Eltern noch den Wunsch, dass ich in Anführungszeichen etwas Richtiges studiere. So, weil Grafikdesign abgebrochen, Werbetextausbildung an irgendeiner obskuren, in Anführungszeichen, Hochschule, die also keine, in Anführungszeichen, richtige Hochschule ist. Und meine Eltern dann so, bitte, bitte, studiere was Gescheites. Und ich dann so, na gut, dann studiere ich halt noch BWL.
So der letzte Notnagel, ne? Also, ja, okay.
Oh, wer nichts wird, wird, wird. So heißt, hieß es ja immer, ne? Ja. Und da habe ich BWL studiert. Es hieß allerdings Medienmanagement, also total fancy.
Hört sich besser an, ja.
Das habe ich dann an der Hochschule Heilbronn studiert. Außenstelle Künzelsau. Also ich bin von Hamburg nach Künzelsau gezogen.
Oh.
Und es war schon, ich weiß nicht, war schon ein krasser Kulturwechsel oder so von der Millionenstadt in so, ja, ein kleines Dorf. Am Kocher, idyllisch gelegen. Aber auch das war eigentlich ganz cool, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich meine Diplomarbeit geschrieben über ein völlig abgefahrenes Thema, über Virusmarketing. Also heute ist Virusmarketing ja ein alter Hut, aber wir reden jetzt von 2005, 2006. Das war so eine ganz andere Zeit. Und damals gab es so virale Effekte wie zum Beispiel The Blair Witch Project oder Snakes on a Plane oder solche Sachen. Und das waren damals voll die Riesen. Also das waren voll die, ich weiß auch nicht, da waren so richtige Menschenaufläufe, in Anführungszeichen.
So ein richtiger Hype jetzt auf nachher, genau. Dass sich selber so hochschaukelt, ne? Irgendwie.
Genau, das war halt was ganz Neues und darüber habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und ich habe gedacht, wenn ich schon so ein krasses Thema mache, dann möchte ich auch darüber bloggen. Also bin ich zu meinem Professor gegangen und habe gemeint, dürfte ich nicht einen Diplomblog führen? Und die alle so, oh, ein Diplomblog im Internet? Dann schreibt sie ja aus dem Internet ab. Das war tatsächlich das Erste, was ich dann gesagt bekommen habe, ja, ich würde aus dem Internet abschreiben. Ich dann so, nee, keine Sorge, es gibt ja sowieso keinen Inhalt zum Virusmarketing. Es war ja so ein neues Phänomen und ich will ja nur meine Arbeit dokumentieren.
Wahnsinn.
Und dann haben sie okay gegeben und wie sich dann so herausgestellt hat, war ich dann die Erste oder auf jeden Fall eine der ersten Diplomblogger Deutschlands überhaupt. Ihre Diplomarbeit.
Geil.
Ja, das war mein Diplomblog hieß diplomblogger.de.
Geil.
Gibt's leider nicht
welches,
mehr.
Welches Jahr war's? Reden wir da?
2006.
2006. Ja, krass, that's early. Das ist wirklich, das weiß ich, weil genau um dies, also da habe ich angefangen zu programmieren oder mir Webseiten die Erstellung beizubringen und habe tatsächlich auch auf WordPress.com meinen ersten Blog eröffnet. Und zwar, weil es mich angekotzt hat, ich weiß nicht, diese Blogosphäre, die kennst du ja auch, ne? Da waren irgendwie diese Robert Basic, Basic Thinking und Don Alfonso.
Genau.
Der Don. Und mich hat es angekotzt, dass der StudiVZ so runtergeschossen hat damals. Der hat nur StudiVZ fertig gemacht. Und deshalb habe ich einen Blog aufgemacht, gesagt, ich will jetzt mal was Positives über diese frische Startup-Serie. Ja, auch nicht viel passiert. Geil, okay, also das war die Zeit, da waren wir praktisch beide mittendrin. Du ernsthaft und ich weniger ernst. Und hast da einen Diplom-Blog veröffentlicht.
Genau.
Den ersten Diplom-Blog in Deutschland.
Ja, das wissen wir nicht so ganz genau, aber es war auf jeden Fall mindestens einer der allerersten, wenn nicht sogar der erste. Und genau, das habe ich dann gemacht und dann habe ich auch die erste Eins dafür, also für meine Diplomarbeit, die erste Eins in der Laufbahn meines Professors bekommen. Also er konnte gar nicht anders, als mir eine Eins zu geben.
Das heißt, du hast du dir, also nur schön, dass ich jetzt verstehe, reinfahren. Hast du dann, also deine Abgabe war der Blog?
Nee, meine Abgabe war schon die Diplomarbeit.
Das schon.
Schon eine richtige Diplomarbeit.
Also,
die hatte 100 Seiten zu haben, genau. Die hatte 100 Seiten, meine hatte 150, also habe ich den Rest in den Anhang gepackt. Einfach so mitten im Satz quasi, so zack, bumm, Anhang.
Okay.
Das war echt geil. Und 150 Seiten Diplomarbeit und dann noch so als Extra-Element noch
extra
der Blog.
Element
aber ich glaube,
okay.
Allein der Blog, der hatte schon, ich weiß nicht, wie viele Blogartikel. Das Ding wäre auch schon ein Buch geworden.
Crazy.
Völlig abgefahren.
Cool.
Genau.
Okay, also, so, das heißt, dann hattest du so viel geschrieben und dir wurde jetzt endlich mal von mehreren Seiten bestätigt, dass du echt gut schreiben kannst.
Genau, tatsächlich. So. Genau. Ja. Also ich habe dann gedacht, okay, ich kann gut schreiben. Gut. Dann war klar, okay, ich werde Werbetexterin für mich, weil das war kreativ und nichts mit Mathe. Und ja, dann habe ich angefangen, erst mal in Werbeagenturen zu texten. In der ersten Werbeagentur, da kam leider die Wirtschaftskrise.
Also 2007, 2008 war das dann?
Ja, das war, also es war erstmal 2007. Es waren schon die ersten Ausläufer der Wirtschaftskrise oder irgendwie ging es da schon nicht gut. Die Agentur hat zwei Kunden verloren, musste alle quasi entlassen, die in der Probezeit waren oder die halt irgendwie zu entlassen, die man einfach entlassen konnte. Ich war damals noch in der Probezeit und wurde dann entlassen. Hat natürlich meinem Ego so ein bisschen nicht so gut getan, hat mich ein bisschen angekratzt. Dann war ich nochmal in Werbeagenturen und lange Rede, kurzer Sinn, nach 3,5 Jahren in Werbeagenturen habe ich dann beschlossen, ich mache mich jetzt selbstständig. Also ich habe einfach für mich festgestellt, ich bin eine wahnsinnig schlechte und wahnsinnig unglückliche Angestellte. Und ich nenne das auch nicht angestellt, sondern ich nenne es angstgestellt. Also für mich war es ein Angstgestelltenverhältnis. Ich habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt. Okay. Immer diese bescheuerten Gespräche immer, um sich dann irgendwie sein Gehalt hochzulabern. Also das war, also wenn ich eins nicht mehr machen will in meinem Leben, dann ist es, angestellt zu arbeiten.
Krass.
Das weiß ich.
Okay, lass uns da das Geschehen noch mal ein bisschen besser verstehen. Ich meine, klar, also die Gehaltsverhandlungen sind irgendwie ein bisschen komisches Thema, definitiv, Accord. Aber was stört dich da noch? Nur die Gehaltsverhandlungen?
Alles stört mich. Also, keine Ahnung, dieses, du musst von 9 bis x Uhr irgendwo sitzen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Das ist einfach hochgradig für mich unangenehm gewesen. Dann die ganzen Kollegen, also ich weiß auch nicht, irgendwie, ich bin viel zu introvertiert für ein Großraumbüro. Und dann telefonieren die da alle, ich konnte mich nie konzentrieren und ich musste texten und das ging nicht in meinen Kopf. Ja. Und es war mir einfach unangenehm. Es war mir unangenehm, in der Hierarchie zu sein. Ich weiß auch nicht, irgendwie war das einfach nicht die richtige Art für mich zu arbeiten. Und ich wusste auch immer, also so als Angestellter macht man ja vieles umsonst, quasi in Anführungszeichen. Also du machst ein Projekt, was da nicht umgesetzt wird. Das war dann quasi verschwendete Arbeitszeit. Ja. Klar, du wirst dafür bezahlt, aber besonders erfüllend fand ich das nicht. Und ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, mich wirklich selbstständig zu machen. Das war nie so mein großer Lebensplan, weil das für mich auch nie, wurde mir auch nicht vorgelebt. Ich hatte keine Selbstständigen in der Familie und Selbstständige kommen ja aus Rumänien. Also jeder, der irgendwie selbstständig war, war schon mal verdächtig, irgendwie irgendwelche krummen Geschäfte zu machen. Und sowieso jeder, der Geld hatte, war ja auch verdächtig, da irgendwie korrupt zu sein und so. Also das war so eine ganz... Also es war mir auf jeden Fall nicht in die Wiege gelegt worden. Und dann habe ich aber trotzdem beschlossen, okay, ich glaube, irgendwie ist es nichts für mich. Also zweimal in der Probezeit gekündigt, zwar nie personenbedingt, also nie wegen meiner Arbeit, sondern klar, einmal Wirtschaftskrise, einmal hat die Agentur zwei Kunden verloren, alle mussten gehen. Aber ich habe dann einfach beschlossen, ich möchte mich dieser Unsicherheit nicht mehr aussetzen. Krass. Was natürlich besonders interessant ist, weil viele sagen dann, oh, selbstständig arbeiten, das wäre mir viel zu unsicher. Und ich so, oh, angestellt zu arbeiten, wäre mir viel zu unsicher.
Krass. Hattest du vorher schon mal irgendwie mit dem Gedanken der Selbstständigkeit geliebt oder gespielt?
Nee. War das war für mich immer so, oh Gott, krass. Selbstständig sein, Risiko, negativ. Also,
so, das heißt, das Universum stand da mit einem riesen Zaunpfahl und hat gewunken. So. Ja. Komm ja nicht wieder auf die Idee, dich anstellen lassen zu wollen.
Genau, es lag halt auch daran, dass ich aus der dritten Agentur, also ich meine, erlebe manchmal die wildesten Sachen. Die haben einen halt nicht normal gekündigt, sondern eigentlich war das eine total coole Agentur, aber warum sie jetzt irgendwie mir nicht eine gescheite Kündigung ausstellen konnten, sondern das irgendwie zurückdatieren mussten und irgendwie nicht mehr unterschrieben. Also das war alles Kraut und Rüben, da habe ich echt gedacht, also nee, so möchte ich nicht. So möchte ich nicht arbeiten, so möchte ich nicht mit mir umgehen lassen. Ja. Und dann bin ich einfach zum Arbeitsamt gelatscht und habe dann gesagt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, bitte gib mir den Gründerzuschuss. Und ich habe zwar keine Ahnung, aber es wird gut.
Hast du es nur gesagt oder hast du es auch geglaubt?
Es war schon so, ich habe halt gesagt, keine Ahnung, Businessplan, ich kann irgendwas aufschreiben, keine Ahnung, ob das so wird, aber habe es halt gemacht. Ja. Und ich hatte so einen wahnsinnig coolen Sachbearbeiter, wir haben uns dann gemeinsam totgelacht darüber, dass es in diesem Vordruck das Wort Texter nicht gab. Also es gab Autor, es gab Schriftsteller, es gab alles Mögliche, aber sowas wie Texter gab es nicht. Verrückt. Ja, das waren so meine Erfahrungen in meinen ersten Minuten der Selbstständigkeit.
Wahnsinn.
Texter gibt es nicht.
Ja. Das hat dann geklappt mit dem Gründungszuschuss?
Ja, es hat geklappt. Damals war das noch relativ einfach, den Gründerzuschuss zu bekommen. Und es war für mich dann auch tatsächlich, ich konnte vom ersten Monat von meiner Selbstständigkeit leben. Also Wahnsinn. Da war nichts mit, oh, du musst erst mal 2 Jahre hier durch das Tal der Tränen und dich da hocharbeiten. Ja. Nö, das hat bei mir sofort funktioniert.
Was war das jahreszahlmäßig, wo du angefangen hast?
Das war 2009.
2009. Ja. Wahnsinn. Und wie hast du es geschafft, dass du da gleich leben konntest? Wie hast du da die ersten Kunden akquiriert? Wie hast du dich positioniert? Was hast du was als Werbetexterin?
Also, ich hatte eine wahnsinnig gute Webseite. Ah. Ich habe ja schon seit 2005 gebloggt.
Okay, ja.
Und es kam zwar kein Professor auf die Idee, uns zu sagen an der Hochschule, dass wir uns ein Xing-Profil zulegen sollten, aber ich habe es einfach trotzdem gemacht, irgendwie 2006 oder so, oder keine Ahnung wann, habe ich mir so ein Xing-Profil zugelegt. Und dadurch, dass ich in den ganzen Werbeagenturen gearbeitet hatte, hatte ich ein wahnsinniges Netzwerk in Stuttgart. Also du arbeitest in 3 Agenturen, dann kennst du quasi jeden in Stuttgart. Ja, über 2 Ecken kennst du jeden.
Ja, ja.
So, und dann, jemand braucht eine Texterin oder einen Texter? Ja klar, Sympatexter. Also allein schon durch meinen Namen, durch Sympatexter, das ist ja mein Künstlername, war klar, du brauchst Kreativität, du brauchst irgendwie eine geile Kampagne, du brauchst irgendwas, du willst ein Award gewinnen, ah ja, geh zu Sympatexter. Also das war immer so, Kreativtexten ist Sympatexter in Stuttgart.
Nice.
Das war ziemlich geil.
Ja. Das hört sich gut an. Ja. Kommt gerade die ganze Zeit. Ja, okay, nächste Kampagne muss ich die Judith fragen, ob sie noch mal einen Sympathie-Text auspacken. Okay, also machst du schon gut. Verkaufst du schön. Okay, und dann ist es gut gelaufen. Sympathie-Text kannte man. Tatsächlich war ein bekannter Begriff. Du warst sehr, sehr sichtbar. Und dann hast du einfach für Firmen Werbetexte geschrieben.
Ja, für Unternehmen, oder vor allem halt für Werbeagenturen. Mhm. Also das waren so meine ersten Firmen, für die ich gearbeitet habe. Mit so einem lächerlichen Stundensatz habe ich angefangen. Aber es war super, weil ich hatte eine günstige Wohnung in Stuttgart-Mitte. Ich hatte keine Familie, die ich ernähren musste. Ich hatte im Grunde keine Kosten. Mhm. Und es war dann für mich so, boah, viel Kohle, viel mehr, als ich als Angestellte jemals hatte. Und das war schon ein ziemlich geiles Leben.
Was war dein erster Stundensatz?
30 Euro.
Wahnsinn, ja. Ja, aber was war dein letzter? Oder was ist dein Stundensatz jetzt?
Wenn ich noch einen Stundensatz hätte, weiß ich nicht, keine Ahnung. So ungefähr 250 Euro.
Das ist du mal. Ja, das ist geil. Mal. Aber ja. Aber auch sich nicht so schade sein, im Endeffekt auch so mal einzusteigen. Ne?
Das
ist
ich habe wahnsinnig viel gemacht für die 30 Euro. Also wahnsinnig viele Projekte und auch viele. Meine ersten Awards habe ich mit diesem Stundensatz verdient. Ja. Und dann war halt klar, ne, irgendwann bist du ausgebucht, dann war halt klar, na gut, dann erhöhe ich mal auf 50. Da muss ich echt drüber lachen heute noch.
Ja.
Ja.
Wahnsinn. Okay, cool. Und das hast du dann relativ lang gemacht. Ne? Also
genau.
Bis zu diesem Gespräch, das ich studiert habe, mehr oder weniger, ne?
Ja, ich war sehr, sehr lange vor. Freelancer. Im Grunde war ich bis letztes Jahr war ich Freelancer. So. Und das hat dann, also klar, also über 10 Jahre halt.
Ja.
Konsequent gefreelanced.
Ja, so. Aber dann kam zur Karriere irgendwann noch die Family, dann hast du deinen Mann kennengelernt, dann kamen Kinder, du hast 3 Kinder. Wann hast du das erste bekommen?
Das erste kam 2011, Ende 2011, ja.
Ja, also das ist gut, aber da warst du auch. Ja, also wenn du sagst 2008 hast du dich dann selbstständig gemacht, richtig?
Ja, 2009, genau.
2009, das war schon mal 2 Jahre, irgendwie hast du dich so ein bisschen dran gewöhnt und dann hast du gesagt, so, und jetzt packe ich auch ein Kind noch dazu.
Ja, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht.
Ist einfach so gekommen, okay, schön. Ja, nein, ich finde das schon bemerkenswert, also das, weil das schon für viele ein Thema ist, die berufliche Situation und so weiter.
Ja, aber
und
ich habe ja gewusst, Elterngeld, was damals wussten nicht viele Selbstständige, dass sie auch Elterngeld kriegen. Das war echt so
krass.
Also viele wussten das nicht, haben das einfach so vorbeiziehen lassen. Ja. Und ich dann so, ich habe das hochgerechnet. Ja, keine Ahnung, Höchstsatz, das wird schon reichen. Mhm. Und dann haben wir halt das Kind gekriegt und dann habe ich halt es war schwierig, aber wir haben eine Kinderbetreuung gefunden. Und dann konnte ich wieder normal arbeiten. So ging das dann mit dem zweiten Kind auch noch so einigermaßen, das dann 2013 kam. Und spätestens mit dem dritten Kind ging es dann halt nicht mehr. Also das konnte man dann nicht mehr so gemeinsam organisieren mit selbstständig sein und 3 Kinder, weil das war einfach, ich weiß auch nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, alles ist so ausgerichtet, dass Frauen ja nicht auf die Idee kommen, irgendwie noch arbeiten zu wollen, wenn sie Kinder haben. Okay, zum Beispiel der Kindergarten bei uns hat geschlossen um 14.30 Uhr. Wie willst du denn da arbeiten? Vor allem, wenn Werbeagenturen doch meistens erst so gegen 10 Uhr überhaupt anfangen zu arbeiten. Mhm. Und ich habe ja immer in den Agenturen gearbeitet. Ja. Ich bin ja immer hingegangen mit meinem Rucksack. Ich war schon echt total bekannt mit diesem Rucksack, wo ich dann so meinen Laptop auspacke. Ich hatte WLAN in ganz Stuttgart in irgendwelchen Agenturen. Und ging halt nicht, weil dann war ich um 10 in der Agentur, musste um 13 Uhr ein paar zerquetschte wieder los, um dann das Kind oder die Kinder dann von der Tagesmutter zu holen, dann vom Kindergarten, keine Ahnung. Es war echt voll der Spießrutenlauf. Wir sind immer so im Dreieck gesprungen, wer holt wann wo die Kinder ab.
Und Wahnsinn.
Ja, das ging dann einfach irgendwann nicht mehr. Und irgendwann war mir klar, okay, ich brauche eine neue Strategie. Mhm. Weil erstmal die Agenturen, also es hatte so mehrere Gründe. Zum einen wurde meine Zeit knapp als Unternehmerin, weil 3 Kinder und Kindergarten schließt. Und dann ging halt nicht mehr, ich konnte nicht mehr so viele Stunden abrechnen wie früher. Mhm. Und ich konnte meinen Stundensatz ja auch nicht ins Beliebige erhöhen, um das zu kompensieren. Ja. Das geht ja auch nicht.
Ja.
So, der andere Faktor war, dass viele Agenturen, also ich habe das nie verheimlicht, dass ich Kinder habe, weil ich halte gar nichts davon, auf der Webseite so zu tun, als ob man irgendwie, also irgendwie, ich bin da ganz authentisch immer gewesen, ganz ehrlich immer. Ich habe einfach 3 Kinder, so Punkt. Mhm. Ich habe auch über sie gebloggt und ich habe immer wieder in Social Media gezeigt, ich habe Kinder. Mhm. So, das finden ziemlich viele abtörnend, also gerade männliche Geschäftsführer.
Okay.
Ich habe die wildesten Sachen erlebt. Ich kam dann, als ich mit dem 2. Kind schwanger war, kam ich zu einem Vorstellungsgespräch oder Kennenlerngespräch. Über Xing haben wir uns irgendwie kennengelernt.
Ja.
Kam dann hin, ich war im 5. Monat, ich hatte einen kleinen Babybauch. Mhm. Komme ich so rein, begrüßt mich der Geschäftsführer. Aber bevor er mich so richtig begrüßt hat, hat er gemeint, oh, Sie sind schwanger.
Ah, ein Monster.
Und da wollte er sich noch aus der Affäre stehlen. Echt ohne Scheiß, ich muss es jetzt hier mal sagen. Dann wollte er sich noch so rausreden. Ah, ich habe nichts gegen Schwangere. Ich habe ja selber auch 2 Kinder. Und wir haben hier sogar 2 Schwule in unserer Agentur.
Und ein Hund.
Also nicht so. Toll.
Stark.
Das ist ja eine tolle Information.
Stark.
So. Ja, sogar ich bekam den Auftrag dann natürlich nicht.
Crazy.
Also, obwohl das ein Projekt gewesen wäre, das nur so 4, 5, 6 Wochen gedauert hätte, es wäre eine Broschüre gewesen. Sie haben dann auch nicht den wahren Grund gesagt, aber ich vermute mal, sie hatten irgendwie Angst, dass ich dann, was weiß ich, vorzeitig das Kind kriege und dann dieses Projekt nicht fertig machen könnte.
Ja,
also,
ja.
Die wird ja als Frau nie gesagt, was der wahre Grund ist.
Mhm.
So, dann heißt es immer, oh ja, Kapazität, irgendwas, keine Ahnung, wir haben uns für jemand anderen entschieden.
Mhm.
Und, aber du weißt, wenn die Anfragen zurückgehen und das zufällig korreliert damit, dass du jetzt 3 Kinder hast und das Problem vorher nicht bestand, dann liegt es halt sehr nahe, das darauf zurückzuführen. So.
Ja.
Das war dann bei mir, dann habe ich beschlossen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich möchte mich dem nicht mehr aussetzen, diesen so abhängig zu sein von Anfragen und abhängig zu sein davon, dass Leute jetzt nicht immer meine Kinder als Problem sehen. Also steige ich jetzt ins Online-Business ein. Und das war so Dezember 2017, wo ich diesen Entschluss so gefasst habe, aber ich wusste noch nicht, dass es ein Online-Business werden würde. Ich wusste nur, ich möchte was ändern.
Du musst was ändern, weil es halt wieder eine Abhängigkeit da ist, jetzt nicht eingestellt, aber letztendlich von Auftraggebern, die dich auch wieder irgendwie einfach gestört hat, ja.
Und da wollte ich halt raus. Ich wollte raus aus dieser Abhängigkeit. Das hat mir irgendwie gar nicht behagt. Und ich bin so ein Typ, einer meiner innersten und meiner wichtigsten Werte ist Unabhängigkeit und Freiheit.
Mhm.
Ich möchte also nicht abhängig davon sein, dass jemand mich dann bucht, sich für mich entscheidet. Ich möchte nicht wie so bei Germany's Next Topmodel, ich habe heute leider kein Foto für dich. Also das möchte ich einfach nicht.
Mhm.
Und ich möchte nicht immer dieses, mich immer irgendwo anbieten müssen und immer irgendwo pitchen müssen und immer irgendwo meine Mappe hintragen und schau mal, wie toll ich bin.
Mhm.
So. Und dann habe ich einfach beschlossen, okay, Strategiewandel, Änderung, irgendwas, ich weiß nicht genau was, aber das kam dann 2018, dass ich wusste, so jetzt Neubeginn.
Hm. Und wie sah das aus, wie kam das, da bist du wahrscheinlich auf die Suche gegangen, nehme ich an, also das hätte ich zumindest irgendwie so gemacht, in der Orientierungsphase, wie hat die ausgesehen und wo bist du da rausgekommen?
Meine Orientierungsphase war, ich bin im Dezember 2017 über so eine Ad oder so Facebook-Ad gestolpert. Eigentlich habe ich Facebook von meinem Handy gelöscht, weil ich es total blöd fand. Aber irgendwas hat mich gerufen. Irgendwie wusste ich, irgendwas ist da, lauert da auf mich eine Möglichkeit. Und dann, als ob das Universum mir ein Zeichen gesendet hätte, bin ich über so eine Werbeanzeige gestoßen, habe mich dann so angemeldet für so 12 Masterclasses und bin dann so bei meiner Online-Business-Mentorin gelandet. So, also ich habe noch nie irgendwie so ein Online-Business-Coaching oder irgendwie so etwas gemacht. Ich habe noch nicht mal einen Online-Kurs jemals irgendwo gekauft. Und dann habe ich einfach das gebucht.
Das heißt, du hast eine Facebook-Anzeige gesehen?
Ja, und dann habe ich diese Kurse, ich habe mir das dann angeschaut von der. So,
waren so kostenlose Geschichten dann?
Genau,
okay. Ja.
Das war vom 24. Dezember bis zum, 6. Januar.
Mhm.
So jeden Tag so ein Video. Und dann am Ende hatte sie so einen Workshop, da habe ich auch noch mitgemacht. Und dann hat sie das halt gepitcht und gelauncht. Und ich dann so, ja, das kaufe ich. Ich weiß zwar nicht, worauf ich mich einlasse, aber das kaufe ich jetzt.
Cool. Was war der Inhalt von dem Kurs, den du dann gekauft hast? Oder was war da
die Überschrift? Das war so ein Online-Business-Coaching.
Also so, Online-Business, also auf den Weg zu deinem eigenen Online-Business.
Ja, genau. Und das ging halt ein Jahr. Und hat damals $2,000 gekostet. Also ich habe das umgerechnet, dachte mir, naja, 1.600 Euro, ja, ist jetzt nicht so viel, mache ich jetzt einfach mal. Aber es war trotzdem, ich habe voll Herzklopfen gehabt, weil ich habe noch nie so was Teures gekauft online.
Klar.
Also ich hab noch nicht mal eine Wohnung damals, oder hatte ich eine Wohnung? Doch, ich hab mir damals eine Wohnung schon gekauft gehabt, das war teuer. Ich habe mir damals schon ein Auto gekauft gehabt, auch das war teuer. Mhm. Und das war das drittteuerste, was ich je in meinem Leben gekauft habe.
Krass. Also, bei wem hast du das gemacht?
Oder bei der Sigrun mache ich das, ja.
Ja, okay, genau. Cool. Das heißt für 1.600 Euro ein Jahr lang bei Sigrun, genau. Ich bringe dir bei, wie du Online-Unternehmerin wirst.
Genau. Ich hatte keine Ahnung, ne, wie ich mein Business überhaupt digitalisieren soll. Ich war ja auch, für viele Digitalagenturen habe ich ja getextet, aber ich kam nicht auf die Idee, mein eigenes Business zu digitalisieren. Das musste mir erstmal die Sigrun irgendwie in den Kopf setzen.
Stark.
Ja, genau, das habe ich dann gemacht.
Das hast du dann 2018 gemacht und wie ist es so ganz grob abgelaufen oder was lernt man da so?
Ja, was lernt man da so? Also eine sehr gute Frage. Die hat so eine Abfolge an Dingen, die du halt so machen kannst. Ich habe das alles gemacht. Ne? Ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch. Wenn du mir was vorsetzt, dann sage ich, ja klar, hier Aufgabe 1, zack, zack, zack. Ich bin so ein Trello-Typ. Ne? Ich hake immer alles ab. Ich möchte immer alles ganz, ganz gewissenhaft machen. Und das habe ich gemacht. Also du führst erstmal so 100 Interviews, um herauszufinden, was eigentlich wirklich deine Zielgruppe haben will oder wer überhaupt deine Zielgruppe ist, was denn ihr Problem ist, was ihre Lösung ist, die sie sich wünschen. Und ich habe ja noch gedacht, meine Zielgruppe, klar, das sind doch Agenturen. Ich habe doch die ganze Zeit für Agenturen getextet. Ja. Meine erste Idee war also, dass ich so eine Art, dass ich einfach nur jetzt quasi meine Dienstleistung online mache und irgendwie...
Dass du da nicht mehr hingehen musst. So.
Genau. Klar. Und dass ich dann halt so Kreativ-Sessions mit irgendwelchen Werbetextern in Agenturen mache, hat natürlich null funktioniert. Die Werbeagenturen will ja keiner zugeben, dass er sich Hilfe von extern holt, dass er nicht selber kreativ genug ist. Und dann habe ich festgestellt, weil in diese Calls dann auch nur so Endkunden kamen. Ja, so Webseite, ich weiß nicht, was ich da schreiben soll auf der Startseite. Und ich so, ich weiß das zufällig. Für mich war das so selbstverständlich zu wissen, was ich da schreiben muss, dass ich gar nicht auf die Idee kam, dass das ein Produkt sein könnte.
Ja.
Also krass. Das war so krass und ich habe ja schon lange gebloggt. Ich blogge ja seit 2005 und für mich war das so natürlich zu bloggen und zu schreiben, dass ich nie im Leben darauf kam, dass ich das den Leuten verkaufen könnte.
Dass da jemand ein Problem hat, irgendwie auf seine Startseite einen Text drauf zu schreiben.
Ja, und es war für mich so, ist doch klar, was man da schreibt. Tada, Produktidee, ganz neue Zielgruppe, ganz neues Produkt. Und da bin ich natürlich nicht, ich bin nicht selber darauf gekommen, sondern ich kam wirklich durch diese 100 Calls. Okay, ich habe jetzt nicht 100 gemacht, aber ich glaube so 60 oder so habe ich gemacht. Wow. Oder 50, also relativ viele. Und die haben mir dann so den Weg gewiesen. Was ist eigentlich meine Zielgruppe? Und was braucht die eigentlich? Weil wir denken ja immer, wir wissen alles. Ich weiß doch, was meine Zielgruppe ist. Ich weiß doch, was sie braucht. Nö, wusste ich nicht. Also das erste Produkt, was ich hatte, ist natürlich gnadenlos gefloppt. Also das war halt so eine Art Ideeninfusion für Kreative in Agenturen. Hat natürlich kein Mensch gebucht.
Hast du aber dann auch, also hast du getestet gehabt, dann der Markt ist gefloppt und dann eben durch diese Gespräche auf
ja, okay. Ja. Aber ich habe es auch nicht richtig gelauncht. Ich wusste ja nicht mal, wie man das macht. Also das habe ich dann alles bei Sigrun gelernt. Ja.
Okay, also die fangen an, also klassisch Lean Startup Approach rauszugehen, mit den Kunden zu sprechen, Probleme identifizieren und dann iterativ dein Produkt zu entwickeln und dann lernst du alles bei Sigrun.
Ja, sie hat dann aber festgestellt, die Leute machen den Prozess nicht bis zum Ende. So nach dem Motto, nach den 100 Calls kriegen die Leute schon so kalte Füße. Oh, ich muss jetzt ein Produkt machen, ich traue mich nicht. Ich verschiebe das. Und wenn sie nicht verschoben haben, sind sie irgendwie, keine Ahnung, also das hat nie funktioniert. Und dann hat sie im Sommer 2018 ihr eigenes Produkt geändert und hat dann die so eine Summer School ins Leben gerufen. Und wir wurden damit alle so völlig überrascht. Und sie hat gesagt, so, wir machen jetzt eine Challenge. Jeder von euch überlegt sich jetzt, ihr habt 2 Wochen Zeit, um euch einen Kurs zu überlegen, der 4 Wochen lang geht. Und mehr wussten wir erstmal nicht. Und ich so, Ich lag die ganze Nacht wach so, oh, was soll ich machen? Oh, was ist mein 4-Wochen-Kurs? Oh Gott, oh Gott. Mhm. Und dann wusste ich aber am nächsten Morgen, okay, es wird irgendwas mit Webseitentexte sein. Mhm. Also dann hatten wir 2 Wochen Zeit, das so zu layouten für uns und das zu bewerben und den Kurs zu füllen mit Leuten. Und dann mussten wir ihn durchführen. Das war mein erster Online-Kurs, mein erster 4-Wochen-Kurs. Und so fing das an. Also im Grunde war das die wirkliche Geburtsstunde meines Online-Business. Weil davor war nur so Recherche und irgendwie so, ja, ich muss ja nicht und ha, ich bin ja so schüchtern, trau mich nicht. Und da war so, jetzt musst du raus mit dem Produkt.
Ja.
Keine Ausrede.
Und dann bist du raus.
Das war geil, ja, ich bin raus. Ich war so nervös.
Und? Erzähl, wie hat's geklappt? Wie ist es gelaufen?
Ja, das war super. Also, nein, jetzt nicht, bitte. Dankeschön.
Die Kinder.
Immerhin klopfen sie und kommen nicht gleich rein.
Der Beweis, ja, aber super, super höfliche Kinder.
Sehr gut, genau. Ja, das war, genau, ich hab das gelauncht und ich hatte in meinem ersten Online-Kurs dann 117 Anmeldungen und für mich war das eine Zahl. 117.
Oh, 117 krass, Anmeldungen. Ja, das ist aber auch, das ist aber auch stark für den ersten.
Das ist krass, ja.
Was und, hat er gekostet? Oder war das noch
null.
Ein Freebie? Das war der Freebie. Ja, aber trotzdem. Genau. Also, ne, das muss man auch. Ne, ja. Jemand, jetzt vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, selbst was Kostenloses muss man.
muss man erstmal füllen.
Vermitteln und vermarkten und so. Das ist. Ja,
das verkauft man damals. Hat mich ja im Online-Business kein Mensch gekannt. In Stuttgart, klar, Sympatexter, yeah, voll der Name. Mhm. Aber im Online-Business, das war ja für mich ganz krass, wieder irgendwo bei null anfangen zu müssen. Im Online-Business hat nicht gezählt, dass ich die ganzen Awards hatte, dass ich wahnsinnig viel Berufserfahrung hatte, dass ich irgendwie, was weiß ich, wie viele GFs aus irgendwelchen Agenturen kannte. Das hat alles nicht gezählt. Sondern was gezählt hat, war quasi, wie groß ist deine E-Mail-Liste? Mhm. Und ich so, oh, ich habe 47 auf meiner E-Mail-Liste. Die Zahl werde ich nie vergessen. Damit bin ich gestartet, mit 47 Leuten. Und das war natürlich, das ist ein Witz, also 47 Leute, damit kannst du kein Online-Business aufbauen.
Wahnsinn.
Und das war halt, dann fängst du halt bei null an. Ich hatte also 117 Anmeldungen, davon kamen dann 97 in die Facebook-Gruppe. So, und dann, es war für mich so, oh, 97, was für eine Zahl, oh mein Gott. Krass. Und dann habe ich mit denen meinen ersten 4-Wochen-Kurs gemacht. Und das war so die Grundlage für alles, was ich heute mache. Also ich habe da, weil ich es machen musste, also wir hatten diese Deadlines immer, ja, da fängt es an, der Kurs, und Woche 1, 2, 3 und so weiter, habe ich halt immer von Woche zu Woche die Inhalte entwickelt, weil beim Online-Kurs ist quasi so, dass du nicht am Anfang alles hast, sondern du entwickelst immer eine Woche im Voraus.
Ja.
Und dann habe ich in diesen 4 Wochen im Grunde alle Frameworks entwickelt, die ich heute noch benutze. Also alle quasi so Blaupausen, alle Vorlagen für Angebotsseiten, Texte, Startseite, über mich Seite und auch für die Claim-Entwicklung. Ist klar, es hat sich seitdem super stark gewandelt, aber so dieser Kern ist gleich geblieben.
Ja.
Und der ist halt entstanden, weil ich plötzlich so diesen Druck hatte, es machen zu müssen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nie erschaffen.
Mhm.
Und so ist quasi mein Online-Business entstanden.
Stark. Stark. Du musstest da ja dann auch noch mehr in die Sichtbarkeit gehen dadurch. Ne?
Ja, du musst es halt launchen. Und ich bin ja eher so ein, glaubt mir kein Mensch, aber ich bin eher so ein introvertierter Typ. Und mir ist das eher unangenehm. Also mir ist das unangenehm, da rauszugehen und zu sagen, schau, ich bin die tollste Texterin der Welt. Und in meinem Kurs lernst du das und das und hast am Ende garantiert dieses Ergebnis. Da habe ich echt gedacht, so, boah, da kriege ich innere Zustände, das den Leuten so zu versprechen. Ja, aber klar, du gehst in die Sichtbarkeit, du machst Postings dazu, du machst Videos dazu, es gibt keinen Weg dran vorbei, du musst es launchen.
Wie war der Prozess?
Man kann auch nicht sagen, ja, das war natürlich sehr anstrengend.
So, also ich weiß von vielen, dass das, also auch da rauszugehen, also vielleicht ist man ein Launchen, bedeutet im Online oder im Online-Business, dass du einen ganz spezifisches Startdatum für einen Kurs hast und ein Vermarktungsdatum und sagst, okay, jetzt in einem großen Bang sozusagen versuche ich jetzt diesen einen Kurs, der zu einem bestimmten Zeitpunkt startet, vollzukriegen. Ne?
Ja, genau. Es ist quasi ein Verkaufsprozess. Es ist das Marketing für einen Kurs oder es kann auch ein 1-zu-1-Produkt sein, was du launchst. Es kann alles Mögliche sein. Aber meistens hat es so ein festes Startdatum. Ja, genau.
Ja.
Genau. Und das war natürlich für mich der allererste Launch. Ich war natürlich mega aufgeregt. Habe auch so gut wie jeden Fehler gemacht, den man so machen konnte. Aber hey, ich meine, ich habe daraus gelernt. Ja, und es war wahnsinnig intensiv. Also für mich war das so mit die intensivste Zeit, die ich überhaupt jemals, glaube ich, in meinem Leben hatte. Das ist echt hart. Aber es war auch wahnsinnig, die Lernkurve war wahnsinnig steil. Und eigentlich liebe ich das, wenn die Lernkurve so steil ist. Mhm. Deswegen liebe ich ja auch, selbstständig zu sein, viel mehr als angestellt zu sein.
Ja.
Und ich mag das einfach total, wenn ich irgendwie so mich in irgendwas so reinfuchsen kann und das so komplett so, auch so wie im WordPress oder irgendwas, so mich so reinlernen. Mhm. Ach, das liebe ich einfach. Mhm. Und das war, ja, das war perfekt, so diese Zeit dafür.
Cool. So, und dann war 2018 dein erster Launch bei Sigrun. Danach haben wir uns dann getroffen, ne, das Gespräch an der HDM.
Genau.
So, und dann hast du angefangen, ernst zu machen, weil du wolltest ja nicht nur kostenlos Kurse anbieten, sondern du wolltest auch irgendwann mal anfangen, davon zu leben.
Genau. Also bis zu dem Punkt, wo wir uns getroffen haben, konnte ich noch nicht vom Online-Business leben. Mhm. Also ich hatte schon bis dahin, bis wir uns getroffen haben, im Frühling 2019, habe ich schon zweimal dann noch danach gelauncht, kostenpflichtig. Okay.
Kostenpflichtig, was hat das Produkt gekostet?
Also beim ersten Launch im Herbst 2018, also nach diesem kostenlosen 4-Wochen-Kurs, habe ich das gleiche Produkt nochmal, also überarbeitet und nochmal gelauncht. Und es war dann ein 6-Wochen-Kurs, weil ich habe gemerkt, 4 Wochen sind zu kurz. Und das hat 200 € gekostet. War natürlich immer noch viel zu günstig. Aber wir haben damals, ich weiß nicht, wie viel waren das, über 30 Teilnehmer, also über 6.000 €. Und für mich war das so, oh, 6.000 € aus dem Online-Business,
Super.
Und dann haben wir ein Halbjahresprogramm gelauncht über Weihnachten, Silvester 2018, 2019. Mhm. Und das war unser erster 5-stelliger Launch, also knapp über 10.000 €. Und das war zwar super bei 10.000 €, aber für ein Halbjahresprodukt ist es dann auf den Monat gerechnet immer noch zu wenig, um davon zu leben.
Ja.
So, ich war also Vollzeit-Freelancer, während ich all diese Kurse gegeben habe.
Oh. Und Mami von 3 Kindern.
Und alles andere, was man so im Leben macht oder halt nicht macht, wenn man zu viel arbeitet. Ja. Und so, ich muss auch sagen, 2019 war so mein härtestes Jahr. Das war so das Jahr des fast Burnouts. Also ich habe auf jeden Fall viel zu viel gearbeitet.
Enorm viele Bälle, die man irgendwie jonglieren muss.
Ja. Es war übel anstrengend. Und so im Rückblick war das auch so der Knackpunkt, wo ich, also ich bin nicht so der Typ, der aufgibt, aber das war so, wenn ich irgendwo aufgegeben hätte, wäre das 2019 gewesen. Mhm. Weil es einfach zu viel war.
Ja, und das muss man auch mal ehrlich sagen, oder? Ich meine, das wird ja immer so, ne, die Retroperspektive ist ja dann immer so verklärt und wenn es dann irgendwie mal läuft, aber es ist, ich rede mit so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern und alle sind einmal oder mehrmals die meisten an dem Punkt, wo sie kurz davor sind, alles hinzuschmeißen, weil es einfach too much ist und uns irgendwie nicht, fast nicht mehr aushaltbar ist, gefühlt.
Ja, ich konnte allerdings nicht wirklich hinschmeißen, weil im Mai 2018, also noch bevor wir überhaupt Umsatz gemacht haben mit unserem Online-Business, ist mein Mann, also Laszlo, ist eingestiegen als mein Projektmanager ins Business. Und da konnte ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
Ja, stark. Also der Mann war dabei und weiß man, war ja auch eure komplette Grundlage dann. Ne?
Genau. Also, das Online-Business beziehungsweise mein Freelancer-Dasein hat uns dann komplett quasi ganz ernährt. Und für uns war aber klar, irgendwann muss dieses Online-Business mal abheben.
Ja.
Irgendwann muss das sich mal tragen. Und ja, bis das dann mal der Fall war, hat es ein bisschen gedauert.
Wie viel hast du 2019 dann gemacht mit Online?
Noch nicht so viel. Also 2019, wie viel war das? Keine Ahnung. Also 2018 waren es irgendwie knapp 10.000 €. 2019 waren es dann irgendwie 30.000, 40.000 €. Es hat aber immer noch nicht gereicht, um die Familie zu ernähren.
Reicht dich, um eine 5-köpfige Familie zu ernähren und Businessausgaben, klar.
Ja, aber 2020, da hat es dann funktioniert.
Dann lass uns mal über 2020 reden. Also du hast dann, wir waren gerade beim Jahreswechsel, wo du dann Halbjahresprogramm aufgelegt hast. Damit warst du dann mindestens für die erste Hälfte 2019 beschäftigt.
Genau, da war ich beschäftigt und dann haben wir das nochmal überarbeitet, nochmal gelauncht, nochmal den Namen geändert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, der erste Kurs hieß Content-Erfolgskurs für dieses Halbjahresprogramm. Der zweite Kurs hieß Iron Blogging, was ich persönlich irgendwie geil fand, aber viele haben gedacht, oh Gott, Iron Blogging,
das hört sich anstrengend an. So soll sie alleine machen.
Und ich bin ja so ein Typ, ne? Ich so, oh geil, irgendwo ja. Eine krasse Herausforderung. Ironman, Ironblocking, ich bin sofort dabei. Aber gut, 90% der anderen Menschen denken halt nicht so.
Die wollen lieber Easy-Blogging oder so.
Genau. Und dann, das war 2019, haben wir diesen Kurs zweimal gemacht. Und dann habe ich den Kurs komplett überarbeitet. Ich habe gedacht, okay, das funktioniert so nicht. Also erstmal ein halbes Jahr ist keine so gute Dauer, das ist zu lang. Mhm. Und ich war ja Dozentin an der Hochschule. Warum strukturiere ich das nicht anders mit so Trimesterferien dazwischen? Mhm. Und dann haben wir die Idee der Sympatexter Akademie geboren. Mhm. So, und das war für uns dann so der Punkt, wo es dann tatsächlich angefangen hat, abzuheben. Also wir hatten diese Sympatexter Akademie. Aber jetzt im Rückblick, das ist alles so wahnsinnig logisch, als ob das so aufeinander aufgebaut hätte.
Ja,
als ob das der total logische nächste Schritt gewesen wäre.
Die Strategie schlechthin.
Aber ich sag dir, November, Dezember 2019, ich muss einen Kurs bauen. Der muss irgendwie anders sein. Ich weiß nicht wie, aber anders als jetzt. Und der braucht einen neuen Namen. Bis ich auf die Idee kam, dieses Produkt Sympatexter Akademie zu nennen, sind Wochen vergangen. Und der Name, der war doch direkt vor mir. Ja. Wie konnte ich das nicht so sehen? Also es ist echt im Rückblick, denkt man sich so, wie konnte ich das nicht sehen? So, dann haben wir die Sympatexter Akademie entwickelt. Das waren damals Trimester, also wir haben das in Trimester aufgebaut. Jedes Trimester war 13 Wochen, also genau 3 Monate. Mhm. Und dazwischen waren dann Trimesterferien.
Ja.
Und in diesen 3 Monaten hat man dann eben den Claim entwickelt, Webseitentexte geschrieben, Newsletter geschrieben und gebloggt. Und wenn ich das jetzt so sage, klingt es natürlich nach wahnsinnig viel. Und das war es auch.
Ja.
Also es war Iron Blogging, Iron Newslettering, Iron alles.
Krass.
In 3 Monaten. Aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Also wir haben beim ersten Launch gleich irgendwie 25.000 Euro gemacht.
Wow.
Und es war für uns so, boah, 25.000 Euro, wir sind reich. Also es war für uns eine Zahl, die kannten wir so nicht. Wir hatten noch nie 25.000 Euro auf dem Konto.
Ja.
Also das war für uns eine unvorstellbare Zahl. Und das haben wir dann 3-mal gelauncht. Und beim zweiten Launch war das dann gleich auch nochmal erfolgreicher. Es waren irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ungefähr 33.000 Euro.
Ja.
Und der dritte Launch hat allerdings nicht mehr so gut geklappt.
Okay.
Also krass. Da waren irgendwie Facebook-Ads, war eine Katastrophe. Die Liste war erschöpft, weil wir haben das schon so oft gelauncht in relativ kurzen Abständen. Also es war einfach nicht, es hat nicht mehr so gut funktioniert.
Ja.
Und da wusste ich, okay, irgendwas muss ich ändern.
Mhm.
Und nicht, dass ich besser launchen muss, sondern ich glaube, das Produkt an sich muss geändert werden.
Mhm.
Und dann ging ich wieder in diesen Prozess. Es war wieder November, Dezember, so wie das Jahr davor. War das dann eben auch diese Zeit, wo wir dieses Produkt nochmal genau unter die Lupe genommen haben. Und es ist so ein bisschen, es war so wie Kill Your Darlings. Also die Sympatexter Akademie war super erfolgreich. Wir haben wahnsinnig viele Kunden gehabt dadurch.
Und ja, wahrscheinlich es hat sich sechsstellig schon, irgendwie knapp zumindest verdient.
Knapp. Ja, ein bisschen nicht ganz, aber es haben über 100 Leute haben die Sympatexter Akademie durchgemacht.
Wahnsinn, ja.
Und es war so mein Ziel, mein Ende 2019, bevor wir dieses Produkt gelauncht haben, war mein Ziel, 100 Leute möchte ich in der Sympatexter Akademie drin haben. Und dieses Ziel war damals so groß und so unfassbar weit entfernt. Mhm. Weil 100 zahlende Kunden, ne?
Also
kostenlos kriegt man das vielleicht hin, aber 100 zahlende Kunden, das war für mich so, wow, my big, hairy, scary goal.
Ja.
So, das haben wir erreicht. Und ich dann so, okay, gut, wir haben es erreicht, aber trotzdem muss ich das Produkt ändern.
Ja.
Und das haben wir dann eben nochmal alles zerlegt in die Einzelteile. Und da habe ich mich entschlossen, okay, wir machen ein neues Produkt, aber ich konzentriere mich jetzt komplett aufs Bloggen und auf das Thema Content. Also alles andere, Newsletter schreiben, Claim entwickeln, Webseitentexte, das schmeißen wir jetzt alles raus. Machen wir ein eigenes Produkt dazu, aber dieser Kurs an sich dreht sich jetzt nur noch ums Bloggen. So, und das war tatsächlich die richtige Strategie, sich zu fokussieren. Und auch für mich war das viel besser, weil jetzt kann ich auch meinen Content viel spezifischer ausrichten und habe nicht mehr alle Themen rund ums Schreiben, weil das ist irgendwann wahnsinnig.
Ja.
Das ist zu viel.
Ja.
Und genau, das war dann eben aus diesem, oh Gott, ich muss mein Produkt ändern und wie soll das sein? Und wir haben uns ewig im Kreis gedreht und haben uns auch ewig gefragt, wie soll dieses Produkt heißen? Weil Sympatexter Akademie hat nicht mehr gepasst, weil Sympatexter ist ja wieder Texten allgemein. Und ich wollte das aufs Bloggen, auf Content beziehen.
Ja.
Und es hat auch wieder hier, ich glaube, 2-3 Wochen gedauert, bis wir den Namen hatten. Und eben The Content Society. Und aber als wir den Namen hatten, hat sich plötzlich alles wie so ein Puzzle zusammengefügt und ich wusste genau, wie dieses Produkt aussehen muss. Und dann haben wir das Ding gelauncht und es war der erfolgreichste Launch, den wir hier hatten. Und er wurde zum ersten Mal 6-stellig.
Wow. Stark. Also, 6-stellig. Boom, auf einmal.
Das war geil. Ja.
Stark. Das ist ja auch ein geiles Gefühl, oder? Ich meine, das ist ja, da bist du ja an dem Punkt, wo du sagst, ich launche jetzt ein Produkt, das ein Jahr lang geht. Ja.
Ja.
Und mit, sage ich mal, Ende Launch, weißt du, bumm, ja, ich muss noch delivern und alles klar, aber mehr oder weniger, die Kosten fürs Jahr sind gedeckt.
Ja, so mehr oder weniger, wobei, so ganz stimmt das jetzt nicht, weil 100.000 Euro klingt erstmal nach viel. Wenn man Freelancer ist, ist das auch wahnsinnig viel, aber wir haben jetzt ja ein Team. Also wir sind nicht mehr alleine.
Ja.
Und dann plötzlich relativiert sich alles, weil klar machst du jetzt voll den Umsatz, aber du musst die Leute bezahlen, du hast Community Manager, du hast Leute, die für dich irgendwelche Techniksachen machen, du hast virtuelle Assistenten, du hast dies und das und jenes. Und dann schrumpft diese Zahl plötzlich wieder zusammen.
Ja.
Aber trotzdem ist natürlich geil, ne? Ja. 100.000 Euro launched, also das ist echt mal, das hätte ich vor einem Jahr nicht für möglich gehalten.
Ja, Wahnsinn.
Das ist schon ziemlich cool. Dann.
Das muss man so machen. Okay, aber jetzt pass auf, jetzt kommt die spannende Quizfrage für mich. Ja? Wenn das Programm ein Jahr läuft und am Anfang vom Jahr startet, wie geht's weiter, beziehungsweise und das noch nicht rausreicht, ja, dann solltest du ja noch was im Petto haben, was du dieses Jahr noch launchen kannst, dass da noch ein bisschen was on top kommt. Oder wie funktioniert das dann? Launchen die auch unterjährig dann?
Ja, wir werden wahrscheinlich auch unterjährig launchen. Also was heißt wahrscheinlich? Wir werden es sehr sicher machen.
Ja.
Und wir werden auch noch ein weiteres Angebot schaffen, nämlich für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, ein Jahr bloggen, das ist mir aber zu groß, ich habe noch nicht mal meine Webseite oder ich stehe noch so weit am Anfang. Für die werden wir jetzt, oder für die entwickeln wir gerade ein Produkt, einen kurzen, also 8-Wochen-Kurs. Ich lerne, also weil der erste Kurs war 4 Wochen, war viel zu kurz. Der 6-Wochen-Kurs war auch immer noch viel zu kurz und jetzt gehe ich auf einen 8-Wochen-Kurs. Und das müsste jetzt so Pi mal Daumen ausreichen und das werden wir launchen. Und das werden wir so im zweiten Quartal machen, 2021.
Cool.
Genau.
Mega. So, das heißt, ihr habt jetzt oder du hast jetzt dann auch mit Unterstützung von deinem Mann letztendlich ein Familien-Online-Business aufgebaut.
Genau.
Von dem ihr leben könnt, wo ihr eure Zeit auch maximal um die Kinder rum einteilen könnt.
Genau.
Viel zu Hause sein könnt, mit deinen Kindern was machen könnt.
Ja, wobei das mit den Kindern oder um die Kinder drumherum planen, hat ja keiner damit gerechnet, dass sowas wie Corona um die Ecke kommen würde.
Yo, let's talk about unexpected things, ja.
Aha. Ja, oh Mann, aber jetzt für uns war das natürlich eine super Sache, dass wir schon vorher diesen Schritt gemacht haben zum Familien-Online-Business, weil für uns war jetzt die Umstellung zu Homeschooling jetzt nicht so die große, nicht so das große Drama. Okay, es ist zwar anstrengend für uns, aber wir haben jetzt nicht dieses Problem so, oh, wir müssen uns jetzt entscheiden, wer jetzt die Kinder betreut und jemand muss zurückstecken oder so. Das haben wir nicht, zum Glück.
Ja. Stark. Wow. Okay, also das ist echt eine richtig starke Nummer und ich würde es auch mal vermuten, dass der neue Name mit der Content Society nicht ganz unabsichtlich auch international funktionieren kann. Vermutlich wirst du irgendwann mal auch Menschen, die andere Sprachen sprechen oder zumindest Englisch, das Bloggen beibringen wollen. Oder?
Ja, wir haben jetzt schon Leute aus ganz Europa. Also wir haben jetzt schon Leute, die Französisch bloggen oder die Englisch bloggen tatsächlich.
Das heißt, du bist auch komplett auf Englisch vom Programm her? Oder
nein, die dann ich bringe das auf Deutsch bei. Alles, was ich mache, ist auf Deutsch. Aber wie die bloggen, sie können auf jeder Sprache bloggen.
Ja, klar.
Ich kann halt leider kein Feedback geben zu finnischen Blogartikeln. Also, das geht halt nicht. Ich kann auch kein Feedback geben zu französischen. Aber wenn die Englisch sind, kann ich Feedback geben.
Ja. So. Das heißt, für dich auch der nächste Step, irgendwann nächstes Jahr dann zu internationalisieren?
Wahrscheinlich eher nicht. Das glaube ich nicht. Das ist für mich nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach, weil ich einfach auch weiß, jede Sprache ist wieder ein neues Business, wieder komplett von null auf ein neues Business. Und ich habe das Gefühl, ich habe Deutschland noch bei weitem nicht abgegrast. Also, oder genau gesagt, die ganze Dachregion. Da gibt es noch so viel Potenzial. Und ich glaube, also ich bin ja auch deutscher Werbetexter. Deutsch ist jetzt quasi meine Muttersprache. Ich weiß nicht, ob ich das so gut auf Englisch machen könnte und würde jetzt auch erstmal bei Deutsch bleiben. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, aber im Moment ist das nicht geplant.
Hm. Okay, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. Vielleicht reden wir noch ein Jahr wieder. Schauen wir mal. Schauen wir die Welt anders. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist nicht, ne, alles, was gekommen ist und was du erreicht hast, ist nicht der große Masterplan. Ist zwar eine Vision und ein Wille, aber dann hast du dich langsam Schritt für Schritt iterativ dorthin gearbeitet. Ne?
Genau, mit vielen Fehlern, mit vielen Umwegen. Also wir haben wirklich fast alles, wie gesagt, auch mal falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Mhm. Wir haben schon viele Launches die sind im Sande verlaufen oder haben nicht funktioniert. Aber wir haben daraus gelernt. Und ich finde, das ist auch so das einzig Wahre. Also gerade als Entrepreneur, als Selbstständiger, als Unternehmer, immer versuchen, irgendwelche Sachen zu machen. Und wenn es nicht funktioniert, hast du immerhin was daraus gelernt. Mhm. So, das ist so meine Herangehensweise an alles.
Mhm. Stark. Das musst du uns verraten und vor allem auch Frauen. Finde ich, müssen wir da im Speziellen adressieren, weil du schon beschrieben hast, ne, die jetzt gerade in der Berufswelt vor verschiedenen Herausforderungen stehen und auch immer dieses Thema, ne, mit Familie und Job und dann auch noch sogar Familie und Selbstständigkeit. Hast du gerade auch im Speziellen für Frauen irgendwie Tipps, Strategien, wie man es irgendwie trotzdem schaffen kann? Ich meine, wie hast du es gehandelt? Warum sollten sich Frauen sich nicht entmutigen lassen, auf den Weg zu gehen?
Boah, also ganz wichtig ist natürlich auch dieses Mindset zu entwickeln, dass wir als Frauen, dass die Welt eine bessere wird, wenn wir Frauen unabhängig sind. Mhm. Wenn wir Frauen Geld haben und nicht abhängig sind finanziell, wenn wir Entscheidungen treffen können und nicht jetzt zum Beispiel in, was weiß ich, auch mal sowas Krasses wie, okay, wir müssen nicht in der Ehe bleiben, weil wir sonst kein Geld haben. Mhm. So, wenn wir unabhängig sind finanziell, sind wir freie Menschen. Und das ist wichtig. Und als Unternehmer können wir diese Unabhängigkeit aufbauen. Klar, es funktioniert vielleicht nicht vom ersten Monat an, aber mit der Zeit wird das funktionieren. Mhm. Und das ist einfach wichtig, dass wir das verstehen. Weil ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die dann gesagt haben, ja, ich habe jetzt ein Kind, ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr zu arbeiten. Mhm. Mein Mann kann das ja machen. Mhm. Und dann irgendwann steige ich wieder in den Job ein. Das führt oft zu einer Abhängigkeit. Mhm. So, das ist, für die meisten Beziehungen ist das nicht gut, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und was ich dann eben auch sagen kann, der Punkt, der wirklich für mich vieles geändert hat, war, dass ich meinen Mann angestellt habe bei mir. Also, dass wir in einem Familienbusiness arbeiten und dass ich ihm damit auch meinen Mental Load abgegeben habe. Weil wer kümmert sich jetzt um die Schule und um Arzttermine? Er kümmert sich. Ich kümmere mich um das Business. Ich habe also dann die Zeit, solche Interviews wie hier zum Beispiel zu führen, weil jetzt hat er gekocht. Und klar, ich mache auch viel, aber ich mache nicht mehr so viel in der Familie, wie ich es vorher gemacht habe. Vorher war ich zu 100% für alles verantwortlich. Und jetzt ist das nicht mehr so. Und das war für uns ganz, ganz wichtig. Und vor allem, was es auch geändert hat, war, dass er plötzlich verstanden hat, was es bedeutet, der Breadwinner of the Family zu sein. Und wie viel Druck da auf einem lastet, wenn man Unternehmer ist und selbstständig ist. Und ich war dann plötzlich nicht mehr allein mit diesem Druck, sondern plötzlich waren wir gemeinsam und wir konnten uns gegenseitig unterstützen. Ja. Und das hat so viel geändert bei uns in der Familie. Und das war für uns wirklich das Wichtigste, dass wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Nicht nur miteinander eine Familie zu sein, sondern wirklich zusammenzuarbeiten. Sodass, wenn es irgendwie in irgendeiner Art und Weise möglich ist, empfehle ich das jeder Frau. Und also lustigerweise haben das jetzt viele in meinem Umfeld tatsächlich auch gemacht, diesen Schritt. Also ich kenne viele Frauen mittlerweile, die mit ihrem Mann ein Online-Business haben, aber sie sind das Gesicht nach draußen. Also sie sind die Hauptperson in Anführungszeichen und der Mann im Hintergrund ist Projektmanager oder Techie oder irgendwas oder macht Vertrieb oder. Ja. Und sie ist eben das Gesicht nach außen.
Cool. Das heißt, auch die Männer mit in die Pflicht zu nehmen und am besten sogar noch irgendwie ins Business zu involvieren oder selbst wenn das nicht geht, irgendwie, die da trotzdem so weit zu involvieren, dass sie da das verstehen können und da irgendwie mit dabei sind und ne, nicht nur, dann Haushalt oder Kinder noch mehr mit übernehmen, sondern halt auch wirklich verstehen, was deine Ängste, Sorgen und Nöte als Selbstständige sind und wie das Business eben läuft.
Genau.
Ja.
Genau. Und es hat sehr, sehr viel geändert für uns.
Ja, cool. Cool. Aber jetzt nochmal ganz konkret zu dir. Ich meine, jetzt haben wir gehört, was du alles gerissen hast in den letzten Jahren. mit Familie und Job. Wie schafft man das? Hast du irgendwie Routinen? Strukturierst du deinen Tag auf eine bestimmte Art und Weise? Was sind denn so deine Geheimtricks, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen?
Also wenn ich irgendwelche Geheimtricks hätte, meine Güte, das wäre so toll. ja, also zur Zeit ist es einfach so, ich bin immer so ein Typ, ich bin ja ziemlich strukturiert. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, ich ziehe mich schick an, selbst wenn es nur Homeoffice ist. Aber ich ziehe jeden, so wie auch jetzt, ne, das sehen jetzt die Zuschauer nicht, aber ich habe ein Kleid an, ich sehe aus, als könnte ich jetzt sofort irgendwo in eine Agentur reingehen und hier zack, einen Pitch halten oder irgendwas machen. So jeden Tag. Und ich, was ich eben auch mache, ist, ich mache zum Beispiel jeden Abend Sport, also eine Stunde Handstandtraining und hier irgendwie High-Intensity-Workout oder irgendwie CrossFit oder irgendwas mache ich auch jeden Tag. Und so habe ich einfach meinen Tag durchstrukturiert, weil viele neigen ja dazu, wenn sie im Homeoffice sind, so einen Tag nicht zu strukturieren oder einfach irgendwie mal 30 Minuten von aus Versehen auf Facebook irgendwie abzuhängen. Das kann mir nicht passieren. Und ja, ich habe einfach so meine Termine. Ich sage zum Beispiel, meine Termine lege ich, wenn möglich, immer auf montags und freitags, sodass ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eben so in Anführungszeichen Deep Work machen kann, also mich so richtig tief in ein Thema reinarbeiten. Diese Tage versuche ich mir frei zu halten und dann entwickle ich zum Beispiel ein neues Freebie oder ich schreibe irgendwelche Facebook-Ads oder ich entwickle irgendwas in meinem Kurs neu oder konzipiere irgendwas. Das sind dann so die Tage, wo ich wirklich intensiv auch am Business arbeite und das voranbringe. So, und das ist eben so das, was ich mache. Auch jetzt gerade ist es natürlich schwierig, weil mit Homeschooling ist alles ein bisschen anstrengender und das funktioniert halt nicht so gut, wie ich mir das wünsche, weil wir natürlich jetzt keine Kinderbetreuung haben, keine Schule haben, aber es funktioniert trotzdem besser, als wenn wir jetzt zum Beispiel normale Jobs hätten, in Anführungszeichen. Also ja, deswegen, es gibt für mich jetzt kein Geheimrezept, aber einfach nur wirklich alles durchstrukturieren. Und auch das sehen jetzt natürlich die Zuschauer nicht, aber ich habe hier so ein Buch vor mir und da habe ich alle meine To-Dos sauber runtergeschrieben. Und ich mache das eben nach dem Bullet Journal-Prinzip, dass ich halt alles aufschreibe und alles abdurchstreiche. Und was ich nicht mache, kommt dann auf die nächste Seite. Ich habe immer alles im Blick. Ich mache eine Jahresplanung, die breche ich runter auf Quartale, auf Monate, auf alles Mögliche. Ich weiß, welche Zahlen ich erreichen will. Und wenn ich sie nicht erreicht habe, dann muss ich ein ernstes Gespräch mit mir selbst führen. Also, ja, so läuft mein Business.
Also schon sehr strukturiert. Sehr strukturiert. Es muss strukturiert sein. Das erklärt das dann auch, ne, dass man das dann auch alles gehandelt bekommt.
Und wenn man eine gute Struktur hat, gibt es auch keinen Weg am Erfolg vorbei. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn ihr gute Struktur hat und wer diese Disziplin aufbringt, diese Sachen auch durchzuziehen, die man sich dann vornimmt, dann kommt früher oder später der Erfolg.
Cool. Spannend. Du schreibst viel. Liest du auch viel?
Oh, ich lese den ganzen Tag.
Auch Bier?
Ich habe immer, mein Handy ist mir quasi an die Hand gewachsen und wenn ich nicht irgendwie Spiegel Online oder ich weiß nicht was lese, lese ich halt irgendwelche Bücher. Ich habe hier zum Beispiel auch ein Buch direkt neben mir liegen. Hier auch Deep Work lese ich gerade oder hier, ich habe einen Bücherstapel, da ist auch dein Buch mit dabei. Also das wird auf jeden Fall gelesen.
Ja, ich habe den Post gesehen. Ja, das ist sehr cool. Du liest viel. Da würde ich direkt mal nämlich anhaken und zwar jetzt nicht nur aktuell jetzt so in die Gegenwart schauen, was du gerade liest oder in die Zukunft, was du noch liest, sondern ich frage jeden Gast, wenn du so ein bisschen dein Leben zurückgehst, gar nicht so weit du denken kannst, und so ein, zwei Bücher dir vielleicht einfallen, wo du sagst, boah, irgendwie die haben was mit mir gemacht, die kommen mir jetzt gerade so in den Sinn. Kommt da was?
Oh Gott. Ja, es gibt schon viele Bücher, die irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Das sind jetzt vielleicht aber nicht so die Sachbücher oder so.
Egal, völlig wurscht. Nenn was, was dir in den Kopf kommt. Das kann auch ein Kinderbuch sein.
Oh Gott, jetzt muss ich echt mal überlegen, was sind so die Bücher, die mich irgendwie so geprägt haben? Oh Gott, jetzt bin ich echt irgendwie überfragt. Also ich habe natürlich... Oh Gott, nee, weiß ich jetzt nicht. Also ein Buch, das mich jetzt gerade sehr beschäftigt, ist tatsächlich das, was ich jetzt gerade lese. Es ist dieses Deep Work. Und das erklärt halt auch so wunderbar, warum ich auch jetzt entschlossen habe, ein Online-Business zu führen und wegzugehen, erstmal von der Angestellten-Tätigkeit und dann auch vom Freelancer-Dasein, weil es, also so ein Thema da ist dieses Attention Residue. Das, also da bin ich gerade bei diesem Teil. Das heißt, immer wenn du an einer Aufgabe arbeitest und zur nächsten gehst, bleibt ein Stück von deiner Gehirnkapazität bei der alten Aufgabe hängen. Und da kannst du nicht zu 100% mit dem neuen Thema arbeiten. Und das hatte ich ganz stark als Freelancer, weil da hast du ja teilweise 5 Projekte am Tag. Und da bin ich irgendwann wahnsinnig geworden. Und mit meinem Online-Business arbeitest du immer nur an deinem Projekt. So, das, also dieses Buch finde ich cool. Und ansonsten fällt mir gerade irgendwie keins ein.
Ja, okay, sehr cool. Also einer reicht vollkommen und das hast du auch schön angeteasert. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Ich denke, wird der ein oder andere, die ein oder andere definitiv zuschlagen. Judith, wir kommen schon langsam zu einem Ende von einem wunderschönen Gespräch. Ich habe aber noch eine letzte Frage für dich. Und zwar würde mich interessieren und unsere Hörer, Hörerinnen auch, was deine Strategie ist, wenn du mal so richtig down bist. Du hast von 2019 erzählt, von der schweren Phase, wenn du irgendwie denkst, boah, ich will jetzt da so nicht mehr, ich kann so nicht mehr. Was ist deine Strategie, da wieder rauszukommen aus diesem Loch?
Es kommt darauf an, wie groß dieses Loch ist. Ich habe nämlich so eine Strategie, die kann ich aber nicht unbedingt jedem empfehlen, nämlich ich schmeiße alles in meinem Leben über den Haufen und nehme dann die einzelnen Bestandteile und baue das besser wieder auf. So, das muss aber schon ein ziemlich großes Loch sein. Aber das habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben gemacht. So, nicht unbedingt zu empfehlen. oder ansonsten, wenn das Loch nicht ganz so groß ist, dann, was mache ich? Ich bin ein super resilienter Typ und ich weiß, ich muss einfach jetzt mal drüber schlafen. Und wenn ich einmal drüber geschlafen habe, sieht die Welt meistens schon viel besser aus. So, dann weiß ich, okay, wenn ich mich tierisch aufrege, egal was, ich lege mich hin und schlafe. Ob das ein Mittagsschlaf ist oder nachts, ist mir wurscht. Und danach sehe ich dann viel klarer. Das ist so für mich meine Gewinnerstrategie.
Einfach mal auf den Pause-Knopf drücken.
Genau, einfach mal rausgehen aus dem Ganzen und einfach mal schlafen.
Ja, macht Sinn. Ja. Macht verdammt viel Sinn, weil gerade wenn wir schlafen oder auch vorm Schlafen oder nach dem Aufwachen, sind wir sehr connected. Das heißt, der Zugang zum Unterbewusstsein ist sehr, sehr offen. Und aus dem Unterbewusstsein schöpfen wir die wertvollsten Ressourcen, die uns helfen können, eben mit schwierigen Situationen auch umgehen zu können.
Und ich glaube, ich habe das auch so trainiert mittlerweile nach vielen Jahren. Ich habe das so perfektioniert. Ich weiß eigentlich mit 100%iger Sicherheit, wenn ich mit einem Problem quasi jetzt mich hinlege und schlafe, habe ich am nächsten Tag die Lösung. Also klar, es funktioniert jetzt vielleicht nicht bei meinem Online-Kurs, wo ich dann irgendwie 3 Wochen lang den Namen gesucht habe.
Ja, manchmal dauert das. Das Universum braucht manchmal Zeit, genau. So ist das.
Manchmal dauert das. aber früher oder später kommt das. Ja. Und das ist immer so morgens, wenn ich so im Dämmer, also ich brauche nie einen Wecker, weil wenn ich mit Wecker aufstehe, funktioniert es nicht, sondern ich wache von selbst auf. Und dann habe ich diesen Dämmerzustand, wo ich noch nicht ganz wach bin. Und dann irgendwie überlege ich dann nochmal oder wende nochmal meine Probleme im Kopf oder irgendwas. Und dann irgendwie kommen dann die Lösungen, ploppen dann so auf. So, ich kann es nicht besser beschreiben. Aber so funktioniert das.
Stark. Cool, das ist definitiv ein cooler Tipp. Den sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Judith, Mensch, das war ein sehr tolles Gespräch, eine sehr inspirierende Story. Vielen, vielen Dank, dass du die hier geteilt hast im Lebensunternehmer-Podcast. Du bist eine absolute Inspiration. Ich wünsche dir für deine Family und für dein Family-Online-Business alles, alles Gute. Ich danke dir.
Dankeschön. Danke.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.